Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Eichhorn Coaching. Mein Name ist Alexander Eichhorn und in dieser Folge geht es um politische Unruhen, Krisen, wie man die mit Optionshandel denn perfekt nutzen kann. Vorweg, wie immer, der Risikohinweis: Alles, was ich heute erzähle, ist quasi meine private Meinung und soll schon gar nicht irgendeine Handelsempfehlung, egal ob Kauf oder Verkauf, von irgendetwas darstellen. Also macht euch das selbst im Kopf. Und wie immer, wenn ihr damit Geld verdient, mit den Tipps, die ich heute sage, freut es mich sehr stark, müsst ihr nichts abgeben. Aber wenn ihr Geld verliert, dann bitte auch keine bösen E-Mails schreiben und wir sind schon gar nicht dafür haftbar. Der Podcast mache ich quasi so in meiner Freizeit, klar. Wir profitieren ja auch irgendwie davon durch Marketingmaßnahmen und Co. Aber er ist ja im Prinzip werbefrei. Wir kriegen dafür kein Geld von Spotify und ich sage nur selten mal was, wenn wir eine Ausbildung dazu haben, aber das nur im Nebensatz, weil ich hier wirklich sehr viel Inhalt wiedergeben möchte. Das Einzige, was uns halt freuen würde, wenn ihr folgt, teilt und auch gerne 5 Sterne oder je nach Plattform Daumen hoch gebt, das würde uns halt einfach sehr, sehr, sehr freuen. So, was machen wir heute? Wir gehen auf die politischen Krisen ein, betrachten die mal ganz kurz allgemein. Dann möchte ich unsere, nennen es mal Trading-Strategie sagen, auf welche Indikatoren wir achten, wie man denn das in Südafrika umsetzt und ein paar Beispiele und wie immer dann die Tipps von mir und euer Q&A. Starten wir mal mit dem ersten Thema. Politische Krisen haben kurze Beine, Fragezeichen, Ausrufezeichen, kein Fragezeichen, Ausrufezeichen, man kann drüber streiten. Es ist eine bekannte Börsenweisheit, dass politische Börsen kurze Beine haben. Sprich, was politisch passiert, hat bis vielleicht auf irgendwas kurzfristig, langfristig keinen Einfluss an den Kapitalmärkten. Stimmt es oder stimmt es nicht? Also, ich würde es unterscheiden. Es sind ja grundsätzlich nicht irgendwie getrennte Systeme und das ist ja nicht so, dass jetzt sagt, okay, irgendeine Entscheidung ist da und den Aktienmarkt interessiert es überhaupt nicht. Also das muss man ein bisschen genauer betrachten. Zum Beispiel läuft halt Japan sehr, sehr, sehr schlecht seit Jahrzehnten. Jetzt sind sie zwar so seit 2010 wieder am Ansteigen, aber irgendwo das Allzeithoch wurde, glaube ich, vor kurzem gerissen von 1989. Also die Deflation, die hohe Staatsverschuldung, was sie haben, ist natürlich politisch gemacht. Und da kann man jetzt ja nicht sagen, das ist eine politische Krise, die hat nur kurze Beine und ist nach ein paar Tagen wieder vorbei. Nee, natürlich nicht. Ne? Auch, ich würde mal jetzt sagen, Deutschland hat ja die eine oder andere Krise. Das spiegelt vielleicht sich gar nicht so im DAX wieder. Warum? Weil der DAX wahrscheinlich zu 70-80% den Umsatz im Ausland macht. Aber das würde ich halt einfach nicht unterschreiben, dass solche grundsätzlichen politischen Systeme haben natürlich einen Einfluss drauf. China, ne? Also natürlich hat die chinesische Regierung einen Einfluss auf ihren Aktienkurs oder Schweiz, ne? Ist ja nicht ein Grund, warum die einfach so, sag ich mal, liberal, kapitalistisch und gut für Investoren sind, niedrige Steuern und so weiter. Das ist ja alles politisch gemacht. Aber es gibt, ich nenne es mal, politische Schockmomente, da ist es natürlich so, dass die eigentlich nur einen relativ kurzfristigen Einfluss haben. Und die kann man halt auch sehr gut mit Optionen nutzen. Also als beispielsweise, als Kennedy erschossen wurde, das war halt kurz ein Abfall im Aktienmarkt, aber ein Jahr später stand der Dow Jones auch 20% höher. Oder der Erdogan, auf den werden wir heute noch öfters zu sprechen kommen, hat auch schon ein paar Mal jemand entlassen. Das hat eigentlich nur immer einen kurzfristigen Einfluss oder es gibt mal eine Demo oder sonst irgendwas. Ich mache euch ein paar Beispiele. Das hat dann einen kurzen Schockmoment und da ist es dann wirklich so, dass die politischen Krisen da in dem Fall dann wirklich kurze Beine haben. Wenn aber das grundpolitische System, ist mein Podcast, kann sagen, was ich will, scheiße ist, dann hat man natürlich auch da einfach ein Problem und dann geht es auch nicht spurlos vorbei. So, das erstmal grundsätzlich dazu. Jetzt gehen wir mal auf die genaue Strategie ein, zwar die Optionsstrategie für politische Krisen. Ich habe mal 4 Indikatoren definiert und die gehen wir jetzt nach und nach durch, also wann wir überhaupt einen Trade machen würden. Erstens, wir müssen eine Massenpanik haben. Also, Tivola, dazu komme ich natürlich noch, aber explodiert. Es ist so ein omnipräsentes Thema in den Medien, was natürlich auch davon die Folge ist, dass die Börsen sehr stark fallen. Also das kann natürlich weltweit sein oder ein Kontinent, es kann aber auch wirklich ein Land sehr stark betreffen. Dazu später in den Beispielen. Also man liest halt überall was davon auf Twitter und Co. Es poppt mega hoch und man sieht natürlich dann auch die Kurse nach unten rauschen. Man kann das auch messen mit den Medien, mit Google Trends. Also das kann man einfach gucken, was denn gerade aktuell so gegoogelt wird, wenn der Ukraine-Krise gegoogelt wird. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so stark wie vor ein paar Monaten. Ist halt einfach auch die Kurse dazu meistens sehr stark am Fallen. Und irgendwann vergisst man halt auch die Krise und es interessiert in Anführungszeichen keinen mehr. Da gehen halt auch die Google-Trends, also die Nachfrage in der Google-Suchmaschine nach unten. Also das ist das Erste. Das kann aber eine Weile dauern, bis da die Kurse quasi den Tiefpunkt erreicht haben und wir möchten ja den Tiefpunkt relativ treffen. So, und dafür kommen dann die genauen Indikatoren und das ist zum Beispiel, was wir sehr gerne nutzen, den Volumenindikator. Und was ist das Volumen? Also müssen wir mal kurz ein paar Sachen definieren. Volumen, Open Interest. Also das Open Interest gibt es jetzt hier in dem Fall nicht. Es gibt es nur bei Terminkontrakten. Ich möchte es aber halt einfach mal kurz definieren. Also Volumen ist halt das, was an der Börse für ein Produkt, für die ganze Börse, wie auch immer, das kann ich verschieden messen oder für die Einzelaktien, gehandelt wurde. Also da steht dann irgendwie 5 Millionen und dann wurden 5 Millionen Anteile von Apple als beispielsweise gehandelt. Dazu gibt es ja natürlich 5 Millionen Käufer und auch 5 Millionen Verkäufer. Und die 5 Millionen ist auch Anteile, nicht Dollar oder sowas, also Anteile. Das kann natürlich dann ein extrem hoher Betrag sein oder nicht so ein hoher Betrag. Das kommt natürlich darauf an, ob die Aktie dann bei 2 Dollar notiert oder bei 2000, dass dann der Dollarbetrag einfach höher ist. Und das ist das Volumen. So, und da gibt es dann aber auch noch das Open Interest. Das hat mehr was bei den Terminkontrakten zu tun, weil bei einer Aktiengesellschaft hat es ja im Normalfall immer gleich viel Aktien zur Verfügung. Klar, man kann die auch neu ausgeben und welche zurückkaufen, aber im Normalfall hat es ja immer gleich viel Aktien zur Verfügung. 1 Milliarde, 200 Milliarden, 5 Millionen, wie auch immer. Beim Open Interest ist es ja aber nicht so, dass es immer gleich viel offen ist bei einem Erdöl-Future. Und das ist das Open Interest. Das heißt, wie viele Wetten sind gerade offen? Da geht ja nicht der Aktienmarkt her und sagt, oder die Börse, wir haben 10.000 Kontrakte zur Verfügung, die können da handeln wie bei einer Aktie. Nein, der Future entsteht ja quasi oder auch die Option durch den jeweiligen Stillhalter oder den Verkäufer des Futures. Also das ist schon mal ein großer Unterschied zwischen Volumen und Open Interest. Open Interest heißt halt, wie viele Kontrakte sind aktuell offen. Das ist bei einer Aktie immer gleich viel, sofern es nichts Besonderes gibt. Aber bei einem Future oder bei einer Option ist es halt immer unterschiedlich. Das muss man halt ein bisschen unterscheiden. Wir handeln jetzt im Normalfall mit der Strategie keine Terminkontrakte oder zumindest nicht direkt. Ja, deswegen schauen wir einfach das Volumen an und das muss sehr stark sein im Verhältnis zu den Tagen oder Wochen davor. Da habe ich auch keine Blaupause, wo ich sage, das muss jetzt zweimal so hoch sein oder sowas. Man muss einfach das Volumen in den Chart anschauen und dann muss der Balken einfach extrem stark nach oben zeigen. Das kann ich mir bei TradingView und wo auch immer kostenlos einblenden lassen, den Volumenindikator. Relativ unspektakulär, manchmal unterscheiden die sich ein bisschen, aber ja, manche nehmen halt noch das vorbörsliche Gehandel dazu, manche nicht und so weiter, aber grundsätzlich muss der Balken einfach extrem stark nach oben gehen. Dann weiß ich nämlich, es wurden sehr viele Kontrakte gehandelt, das ist dann meistens auch so, ich sage schon wieder Kontrakte, Aktien gehandelt, das ist dann meistens auch so ein Squeeze-Out oder halt so sämtliche Stops wurden gerissen und quasi das Ende der Fahnenstange. Dann würde ich aber immer noch nicht einsteigen, ich würde das immer nur an einem Montag machen. Warum? Das erkennt ihr, den Turnaround-Tuesday-Effekt, gerade wenn Freitag extrem schlecht ist, auch vielleicht sogar mit einem extrem hohen Volumen einhergegangen ist, dann geht Montag meistens nochmal die Welt unter. Und vor allem die ganzen politischen Krisen sind häufig am Samstag, Sonntag verursacht durch Wahlen oder sowas. Ja, und dadurch kracht dann am Montag die Börse ein. Vierter Indikator ist, ich möchte eine extrem hohe Volatilität haben. Das ist eigentlich immer der Fall, wenn die Punkte davor ja schon eintreffen, also man hat ja keine Massenpanik und die Vola bleibt unten. Aber auch hier die Vola, da würde ich jetzt nicht irgendwie mit dem Spaß von IVR muss 100 sein oder sowas. Ich möchte, dass die Vola am Explodieren ist. Also da gucke ich jetzt nicht so, oh, wir haben jetzt hier ein neues Hoch gemacht. Nein, das muss scheppern. Also da muss man wirklich den Vola-Chart aufmachen und ich sehe, aha, so hoch war es vielleicht in der Corona-Krise nochmal, wenn überhaupt. Das muss auf einem Mehrjahreshoch sein. Die Vorteile dürften euch bewusst sein. Man hat euch natürlich extrem hohe Prämien. Man profitiert extrem von dem Vola-Verfall dann. Sollte das natürlich dann wieder die Volatilität fallen, kann ja sein, ich liege falsch und die Vola kann immer natürlich noch weiter ansteigen, aber davon profitiert man sehr stark. Man kommt natürlich auch weit weg mit den Prämien. Ich würde auch eher, das können wir vielleicht einen extra Podcast drüber machen, aber At-the-Money-Option nehmen, sprich Delta 50 am Geld. Warum? Das kommt natürlich immer drauf an, da kommt da noch später eine Frage dazu, aber hohe Deltas bzw. Delta 50 haben ja den höchsten Theta-Verfall. Theta ist immer Minus, das ist ja schon mal sehr gut als Stillhalter. Und auch den höchsten Vega-Einfluss. Der Vega kann natürlich auch in die Hose gehen, wenn es noch weiter ansteigt. Aber At-the-Money-Optionen, also die klügsten Optionen, die man eigentlich verkaufen kann, sind die At-the-Money-Optionen. Es kann vielleicht sein, okay, ich mache jetzt trotzdem keine. Also wenn ein Backtest nimmt, den Delta 40, weil vielleicht die Schwankungen und Co. nur. Also es gibt viel, viel bessere Schwankungsbreite und der Gewinn ist nur marginal niedriger. Das kann natürlich sein, deswegen wird man vielleicht bei so gerade nur Target Trades ein kleineres Delta, aber grundsätzlich könnt ihr euch merken, At the Money ist geil und das solltet ihr halt auch unbedingt auf dem Schirm haben und auch mal die verkaufen. Genau, das war jetzt mal so das grundsätzliche Setup. Wir brauchen eine Massenpanik, muss einen Crash geben. Also Grund dafür irgendeine politische Krise. Das Volumen muss extrem hoch sein an dem Tag. Also wenn es Freitag hoch ist, gehe ich nicht rein, weil ich warte den Montag ab. Wie gesagt, nur den Trade nach meiner Strategie macht man nur montags. Und die Vola muss am Kochen sein. So, das ist jetzt grundsätzlich mal die theoretische Strategie. Jetzt die Frage, mit welchem Underlying handle ich denn das? Naja, das ist in den USA einfach. Aber wie mache ich denn das vielleicht in Südafrika oder in Brasilien? Also grundsätzlich ist halt so, ich sag mal, ein exotisch merkend der Optionshandel nicht so einfach, selbst wenn es möglich ist. Ich habe vielleicht keine Handelsberechtigung, weil ich den Haken nicht gesetzt habe. Ich habe keine Marktdaten, es sind andere Öffnungszeiten, ich habe auch eine andere Währung, ne, muss man auch im Schirm haben. Und ich habe da einfach eine Menge Mist am Bein. Und dafür, dass ich den vielleicht einmal in meinem Leben mache, den Trade in Brasilien oder zweimal, muss man sich das antun? Ich sage nein. Ich sage aber auch noch später, ja, Märkte, die man auf jeden Fall aufgrund von meiner Erfahrung handeln kann. So, was wählt man dann, wenn ich sage, ich habe jetzt in Türkei, hat es eine Krise, perfektes Setup. Also grundsätzlich solltet euch das schon vorher klar sein und nicht erst, wenn der Trade kommt, das Produkt raussuchen, dass euch da eine Liste macht. Aber man kann unter etfdb.com, kriege ich kein Geld dafür, für die Empfehlung, also ETF für, und dann DB für Database, kann ich ja das eigentlich ganz gut raussuchen. Also da kann ich nach Ländern sortieren zum Beispiel und kriege dann die ETFs. Das heißt natürlich nicht, dass die immer sehr gut mit Optionen liquide handelbar sind, aber ich kriege schon mal noch eine ganz gute Auswahl. Dadurch habe ich natürlich den Vorteil, dieser ETF, der notiert in den USA, sprich ich kann den von 15:30 bis 22 Uhr handeln und er notiert in US-Dollar, auch wichtig. Und Multiplikator ist normalerweise auch 100, also das ist eigentlich wie ein stinknormaler ETF, plus dass halt der Türkei-ETF irgendwelche türkischen Aktiengesellschaften hat. Welche kann man denn da handeln? Ich habe euch mal ein paar rausgesucht, die ich dann schon mal Erfahrungen mitgesammelt habe. Der Türkei, TUR heißt das Kürzel, sehr gut liquide, kann man wunderbar machen. Da habe ich auch ein paar Beispiele dazu. Ja, Türkei ist halt irgendwie ein Staat, was häufig mal ein schönes Gap macht. Deswegen habe ich den schon öfters gehandelt. Dann gibt es noch Brasilien, das ist der EWZ. Israel, EIS, also wie das Schoko-Eis, EIS. und Südafrika EZA. Es gibt natürlich noch viele weitere. Ne? Es gibt sogar Nigeria ETF in Asien, ne? Taiwan und Co. Alles ohne Probleme per ETF möglich. Indien, das spielt eigentlich alles kein Problem. So Türkei, Brasilien ist halt schon ein bisschen exotischer. Israel, na, also bitte jetzt nicht falsch verstehen im Podcast. Ich sehe das jetzt alles sehr rational und nüchtern, dass hinter vielen politischen Krisen natürlich menschliche Schicksale stecken. Das ist mir vollkommen bewusst. Ich sehe das jetzt halt einfach rein tradingtechnisch, weil wenn man halt, also das ist ja euch klar, ein Israel-ETF mal schon ein paar Mal gehandelt hat, was da der Grund dafür war, ist mir auch vollkommen klar. So, also das wäre natürlich eine Möglichkeit, einfach den US-ETF zu wählen. Das ist eigentlich am einfachsten, empfehle ich jeden Anfänger, weil warum soll man sich irgendwie was in Rio de Janeiro, ich habe es keine Ahnung, ob man das überhaupt machen kann, ich habe es noch nie gemacht, in irgendwelche Optionen handeln, wahrscheinlich auch noch nachts oder irgendwie ganz komisch in Asien und sowas. Also ich würde es einfach nicht machen, vor allem für einen Trade. ETF auswählen und fertig. Man kann aber auch in den Indizes natürlich direkt selbst traden. Da habe ich Erfahrungen gesammelt mit dem Nikkei, also Japan, das ist der N225, der Kospi Südkorea, K200, Hang Seng HSI, gibt es auch Mini-Optionen sogar, Niederlande, das ist der AIX-Index, TWS-Kürzel ist EOE. Schweiz, UK und so weiter, DAX ist ja vollkommen klar, auch alles kein Problem. Aber gerade in Asien, Nikkei, wunderbar möglich, Hang Seng, wunderbar möglich und Südkorea auch. Aber dann handelt ihr natürlich in Trade in Südkorea. Da sind auch, also bei denen weiß ich, die Marktdaten und die Gebühren nicht wirklich hoch. Also das erschreckt einen nicht. Aber wenn ich einen Trade in Südkorea mache, dann habe ich dann natürlich auch, wenn ich jetzt eine Option verkaufe, südkoreanische Won eingenommen. Das muss halt einem natürlich bewusst sein. Kein Problem, die kann ich natürlich in US-Dollar, in Euro oder in südafrikanische Rand wechseln, wie ich lustig bin. Aber das muss halt einem grundsätzlich mal ja, bewusst sein. Oder man kauft halt vielleicht davon eine Aktie in Südkorea, Quellensteuer, auch wieder ein Problem. Aber ja, so grundsätzlich wäre das möglich. Einen Nachteil gibt es natürlich bei den Indizes. Klar, die Prämie ist meistens viel, viel höher als bei den ETFs, da die mögliche oder der Kontraktwert einfach viel, viel höher ist. Aber ihr könnt es euch natürlich nicht andienen lassen, ne? Indexoptionen sind europäisch und also europäischer Ausübungstyp und Cash Settlement, also es wird euch nichts angedient. Bei den ETFs wird euch natürlich etwas angedient, was ich jetzt hier als starken Vorteil der ETFs sehe, weil ich kann halt gewisse Sachen auch ja, aussitzen. Ne? Als Beispiel, ich mache einen Trade, das ist halt vielleicht doch nicht ganz tief erreicht und ich habe jetzt einen Türkei-ETF für $20 für 2000 eingebucht, kann ich ja sagen, ach komm, scheiß drauf, lass den jetzt einbuchen, Türkei wird schon nicht pleite gehen, man hat es ja schon in einer Krise gekauft, macht die Wheel-Strategie drauf, Calls verkaufen und so weiter. Also wenn das jetzt noch ein Land mit einer halbwegs vernünftigen Wirtschaft ist, dann kriegt man den ja auch meistens dann wieder ganz gut im Gewinn raus. Übrigens, nach meiner Strategie, wie ich das jetzt gemacht habe, und ich zeige euch noch ein Beispiel, habe ich dann immer Optionen verkauft und ich habe noch nicht einen einzigen ETF angedient bekommen. Also das hat immer funktioniert, weil ihr halt in einem so hohen Wohlerumfeld verkauft. Also da ist dann eigentlich fast egal, was mit dem Kurs passiert, außer natürlich die Krise wird noch getoppt, aber wenn es halt schon sämtliche Notenbankchefs rausgeschmissen werden, dann ist halt die Wohler häufig halt so am Kochen und der minus 20% aufmacht, dass er halt auch meistens dann das Ende ist. Wenn es ein paar Tage seitwärts läuft, habt ihr das mit 80% sofort zurückgekauft. So, kommen wir nun zu den Trade-Beispielen. Fangen wir an mit der Türkei. Das habe ich ja schon gesagt, dass die häufigen Trade, dass es den da gibt. Und zwar, ich schaue kurz nochmal nach, am 20. Dezember 2021 gab es ein, ja, ich nenne es mal Social Media Gesetz, freundlich formuliert in der Türkei. Und da hat dann am Montag der TUR-ETF minus 12% aufgemacht. Und genau an diesem Tag, also Volumen hatte man natürlich ein extrem hohes, wohl auch, ist dann, haben wir den Trade gemacht und der Tag war richtig crazy. Schaut euch den einfach mal im Chart an, kann ich jetzt natürlich über Podcast nicht zeigen. Aber man hat minus 12% aufgemacht und hat, glaube ich, bei so plus 20 geschlossen. Also das war mal eine schöne Bewegung. Da hat man per Zufall relativ früh den Put verkauft. Ich glaube, den habe ich eine halbe Stunde später wieder geschlossen. Aber war einfach auch ein ganz, ganz schöner Trade. Ja, dann gab es noch einige weitere Trades in der Türkei. Einmal war ein Frauenschutzabkommen gekündigt worden, hat mal den Notenbankchef rausgeschmissen. Es gab mal Bürgermeisterwahlen in Istanbul. Und da war immer so, am Montag gab es ein Gap und dann konntet ihr perfekt den Put verkaufen. Und den habe ich noch nie angedient bekommen. Das heißt nicht immer, dass danach die Kursparty losgeht. Es kann sogar sein, dass der noch ein bisschen weiterfällt. Wenn die Vola wieder zurückkommt, ist der Trade im Gewinn. Also ihr verkauft in einer einmalig hohen Vola. Das ist einfach sehr, sehr, sehr geil, da dann Optionen zu verkaufen. Problem ist natürlich, wenn ich schon vorher drin war. Also dann kriegt ihr natürlich ordentlich einen auf den Deckel. Und da ist, glaube ich, auch nichts mehr mit schließen, sondern da muss man eigentlich dann andienen lassen. Die ganzen Trades in der Türkei haben wir mit den TOR-ETF gehandelt. Was auch noch das Schöne ist, man kann wirklich Cash Secured machen normalerweise, weil der irgendwie Werte zwischen 14 Dollar bis 40 Dollar angenommen hat, also niedrigen vierstelligen Betrag einer möglichen Andienungssumme. Und sollte mal wieder sowas kommen, haue ich den Dinger 50er Delta rein, möchte 10-20% Prämie einnehmen auf das Underlying und fertig. Und entweder kriege ich es angedient oder nicht. Was auch noch häufig war, war mal Hongkong. Ein Beispiel vom 5. August 2019, gab es große Massenproteste, auch schon davor natürlich, das war quasi so das Highlight und dann an dem 5. August, auch ein schönes Gap, haben wir den Trade gemacht. Den hier habe ich jetzt aber im HSI-Index gemacht, also im Hang Seng, hätte man natürlich auch mit irgendeinem US-ETF umsetzen können, aber ich habe schon öfters in Hongkong gehandelt und weiß, wie das geht und deswegen haben wir den Trade da umgesetzt. Ich möchte noch zwei, also es waren so zwei Klassiker, es gibt natürlich noch viel, viel weitere. Brasilien und Co. gab es auch mal einiges. Aber mal so ein zwei Beispiele noch zeigen. Brexit, 23. Juni 2016, ich weiß es noch ganz genau. Der DAX hat irgendwie mit so minus 10% aufgemacht. Die haben vorher noch diskutiert, ob sie überhaupt aufmachen. Das war ein Freitag. Freitag mache ich gar nichts, wenn sowas ist. Dann Samstag, Sonntag Börse zu. Montag ging es ja nochmal weiter runter, beziehungsweise am Freitag haben wir uns kurz von den minus 10% erholt, aber Montag sind wir dann wieder auf quasi das Eröffnungsniveau gegangen von Freitag und montags muss man natürlich dann den Trade machen. Das war jetzt eine Brexit, eine UK-Entscheidung, wo er den eigentlich umgesetzt hat, in welchen europäischen Index, ist eigentlich vollkommen egal, weil danach ist der DAX nur noch nach oben gerauscht, aber hätte er gar nicht müssen. Seitwärts laufen reicht vollkommen. Dann noch eine, ja, aktuelle Krise ist es eigentlich nicht, aber ja, die Russland-Ukraine-Krise. Ja, leider natürlich nicht so schön, die ganze Sache, aber hier möchte ich es halt auch nochmal kurz drauf eingehen. Das war am 17. März, das quasi Ende der Russland-Krise im Chart, bitte nicht falsch verstehen. So, und da gab es auch den den RSX-ETF. Der hat dann noch irgendwo bei ein paar Dollar notiert. Ja, was ist jetzt damit gewesen? Also, der Trade hätte perfekt geklappt. Warum? Ich spreche auch gerade mit hätte und hat, dazu gleich mehr. Warum weiß ich das? Weil Euro-US-Dollar hat da genau quasi genau da den Wendepunkt gehabt. Das heißt, die Abwertung des Rubels hat genau da an diesem 17. März beendet. Die Währung notiert aber noch und der RSX-ETF nicht. Der Handel wurde eingestellt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil ich weiß, durch die Währung, die hat nämlich danach der Rubel wieder gewonnen. Hätte der Trade im RSX-ETF, das ist ein Russland-ETF, in Dollar perfekt funktioniert, aber regulatorische Maßnahmen haben halt gesagt, ihr dürft das nicht mehr handeln. Und ich habe oder kenne auch noch Kunden, die haben heute noch den Cash Secure Put drinstehen und die Anteile und kriegen es halt nicht verkauft, weil der Handel wurde eingestellt. Das ist ein ganz großes Problem, aber nicht von der Strategie, sondern von ja, regulatorischen Maßnahmen. Für ein paar vielleicht haben von euch auch noch irgendwelche Gazprom-Aktien tot im Depot liegen. Und das ist ehrlicherweise auch eine Schweinerei. Ich verstehe natürlich den Gedanken, warum das der Staat so macht, aber ja, sorry, die Privatanleger können halt auch nichts dafür. Und dann ja, kann man nicht den Handel zur Verfügung stellen, dann einstellen und da hilft eigentlich nur zwei Sachen und das ist ja schon wieder das nächste Problem, abhaken, den Verlust zu akzeptieren, aber ich kann ja nicht mal steuerlich akzeptieren, weil der steht ja noch da, den gibt es ja noch, ich kann den bloß nicht verkaufen. Da gibt es dann häufig Möglichkeiten, wie man das quasi wertlos ausbuchen lassen kann, ist eine absolute Sauerei. Oder Klagen oder Sammelklagen anschließen. Ja, ich hätte auch ehrlicherweise beides keinen Bock. Und deswegen würde ich solche Trades nicht machen. Das ist im Nachhinein natürlich schlau rausgesprochen. Aber man kann ja häufig auch erkennen, ob irgendwie mal Sanktionen kommen oder nicht. Also, dass in der Türkei als NATO-Staat Sanktionen kommen, ist eher unwahrscheinlich als Russland. Ich habe da immer noch eine Gewitterwolke, sehe ich über ein Land, das ist China, dass da halt wirklich auch mal, ja, die sagen, wir stellen die ADRs und Co. ein. Also sollte es mal in einer Taiwan-China-Krise kommen, was ja schon ein bisschen am Brodeln war, würde ich in den Trade vermutlich nicht machen. Nicht, weil ich nicht denken würde, der würde nicht gut gehen, sondern weil ich Angst hätte, ich kann den danach nicht mehr schließen. Also das zu der Geschichte von Russland-Ukraine, der Krim-Trade hätte funktioniert. Habe ich aber nicht mehr gemacht. Aber das ist halt einfach schon eine Sauerei. Wie gesagt, die Logik ist mir dahinter auch klar. Aber als Privatanleger, der irgendwie 70 Dollar Prämie einnehmen will, der kann halt auch nichts dafür und man kann es ja sehr schwer sogar steuerlich jetzt hinkriegen. So, jetzt kommen wir zu den Tipps vom Coach. Also, das ist, muss man ganz klar sagen, eine Strategie, die wird euch nicht reich machen, aber ich finde sie einfach sehr, sehr angenehm. Es gibt vielleicht zwei, ein, drei Trades und die sind sehr nett pro Jahr. Und die würde ich auch ehrlicherweise, wenn er jetzt nur ein paar Optionen handelt, mit ETFs nutzen. Schaut regelmäßig Nachrichten, das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, weil ja, dadurch kriegt er das halt einfach mit. Also ihr müsst immer Nachrichten lesen und dann kurz dran denken, kann man da einen Trade machen. Ihr könnt es aber auch einfach mitnehmen und zwar, dass man vor solchen politischen Entscheidungen einfach keine Angst mehr hat. Also schaut euch die einfach mal an, gerade solche kurzfristigen Schockmomente, weil das Dümmste ist normalerweise, was ihr machen könnt, ist dann halt ein da verkaufen. Also Put-Option ja, aber halt keine Aktien. Also da dann wie der Onkel Herbert in der Panik hinein alle Aktien verkauft. Deswegen verdienen wir an solchen Strategien Geld. Aber ja, die Podcast-Zuhörer müssen es ja jetzt nicht noch machen. Machen ja genug andere, also würde ich da einfach relaxed rangehen. Ne? Sind ja auch bald wieder Wahlen in den USA. Ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn irgendjemand gewählt wird. Das wurde ich auch immer schon mal gefragt, das weiß ich doch nicht. Ist es der Black Swan oder der Good Swan? Also ich weiß es nicht. Oder andersrum, der Biden, ist das der Black Swan, wenn der nochmal dranbleibt? Dabei habe ich ehrlicherweise keine Ahnung, aber wenn es dann halt mal kurz minus 8% macht, weil irgendeiner davon gewählt wurde. Ey, relaxt euch, ne, die Welt wird sich weiter drehen. Also bis jetzt hat es noch kein US-Präsident geschafft, den neues Allzeithoch zu verhindern. Vielleicht über 4 Jahre oder 8 Jahre hinweg schon. Aber so dumm hat er sich noch nie angestellt, dass es dann der nächste oder so nicht geschafft hätte. Also die Welt dreht sich immer weiter, gerade bei solchen Schockmomenten. Und da würde ich halt nicht panisch alles schließen. Weil häufig steht seit 48 bis 72 Stunden halt wieder genau da, wo wir aufgemacht haben. Und das kann man halt auch mit Verkauf von Put-Optionen ganz gut nutzen. Da würde ich aber, wer jetzt noch nicht schon große Erfahrungen gemacht hat in Asien, die ETFs an dieser Stelle einfach wählen und auch Cash Secured Put, also wenn ihr das euch fürs Konto traut, weil die halt häufig bei 20, 30 Dollar notieren und das halt relativ angenehm ist. Man kann das aber auch in einzelnen Branchen anschauen. Also das ist natürlich schwierig, da eine krasses politische Entscheidung zu sehen, aber sagen wir mal, die Versorgeraktien, eine Steuererhöhung kommt oder sowas und die ganzen Versorgeraktien schmieren dann ab, dann kann man das natürlich auch in den Versorger-ETF nutzen, kommt aber auch nicht so wirklich oft vor. Also das sind so meine Tipps. Keine Angst davor, wir nutzen das sehr gerne. Aber das Schlimmste ist, was ihr machen könnt, auch panisch agieren. Ich freue mich natürlich, dann sind die Put-Optionen noch teuer, aber bleibt da einfach relaxed. So, jetzt kommen wir zu euren Fragen, den Q&A, den habe ich ja wie immer per Insta euch gefragt. Also ich habe auch manche Fragen, ne, die sind nicht so 1:1. Ich stelle die manchmal ein bisschen um, aber verbinde zwei Fragen, dass man sie halt auch schön stellen kann. Erste Frage, muss man bei ausländischen Börsen auf die Steuer achten? Und ich interpretiere mal manchmal immer ein bisschen was drauf rein. Ja, natürlich müsst ihr halt also auf die Steuer achten. Aber ich glaube, derjenige oder diejenige hat es jetzt gemeint, dass es quasi nicht die USA ist, sondern es ist halt Türkei oder sowas. Na, wenn ihr eine Aktie kauft, ist ja per Dividende die Quellensteuer das häufigste Problem. Ob es da abgezogen wird oder nicht, ne, da kennen wir die ganzen Stories, Frankreich Riesenproblem, UK wird gar nichts abgezogen und so weiter. Ja, das ist natürlich ein Problem. Wenn ich jetzt aber Option handle, ist es mir keine Garantie, aber nicht bewusst, dass man da quasi dann irgendwie, habe ich jetzt noch nicht gehört, dass es ein Land gibt, wenn ich da eine Option handle, dass ich da dann Steuern zahlen muss, heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Aber wie gesagt, es gibt natürlich Börsensteuer und sowas in Frankreich ja, wenn ich eine Aktie kaufe. Also das muss euch natürlich bewusst sein. Aber grundsätzlich ist mir da nichts klar, bekannt, wenn man jetzt einen Short-Put auf Nikkei handelt, dass man da dann in Japan irgendwelche Steuern zahlen muss. Ist aber keine Garantie, weil ich kenne natürlich auch nicht alle Steuergesetze und Länder und ist natürlich auch wieder ein Problem und ein absolutes, Zeichen dafür, dass man halt eher die US-ETFs wählen sollte. Nackte Puts oder Bullput-Spreads? Ja, kommt natürlich auf die Kontogröße an. Ich bin häufig kein Fan von Spreads. Vielleicht ein bisschen zum Black Swan, aber jetzt den engen Spread zu machen, das ist halt häufig nicht so klug. Auf der Put-Seite, Long Call ist noch, oder Short Call ist noch was anderes, aber ja, kann man natürlich machen. Aber bei so einem ETF mache ich es ehrlicherweise Cash Secured Put rein damit und dann möchte ich mir auch einbuchen lassen. Aber es müsst ihr euch natürlich bewusst sein, das kann ich für euch nicht beantworten, ob ihr das Geld habt dafür oder nicht. Ne? Also ich glaube, es ist kein Must-Have in Türkei ETF im Portfolio zu haben. Das müsst ihr euch natürlich nochmal selbst im Klaren werden. Welches Delta sollte man wählen? Das habe ich eigentlich schon beantwortet. Das ist auch häufig, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ein Missverständnis, dass man denkt, ein Delta 10 ist besser als Delta 50, weil es weiter weg ist. Ja, es fühlt sich vielleicht besser an, aber es ist komplett beschissen, ein niedriges Delta zu wählen. Finanzmathematisch, wir machen es auch manchmal. Aber das Klügste, was man halt verkaufen kann, ist nah am Geld. Aufgrund den Griechen, das ist logisch, also keine Meinung, sondern das ist ein Fakt. Nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, okay, wenn es die Summe zu hoch wird, dass man weiter weggeht, aber rein finanzmathematisch macht es halt einfach Sinn, eine ja eher At-the-Money-Option zu wählen. Und gerade wenn man sagt, gut, die $2,000 habe ich, 20er Put, mir steht gerade bei 20,50, ich hau das jetzt At-the-Money und möchte noch schön Prämie bekommen. Genau. Nächste Frage, Long Call anstatt Short Puts. Ne? Ist natürlich klar, die Trade-Idee, Long Call kann man nur definiert Geld verlieren durch die Prämie, durch die gekaufte, aber davon bin ich ehrlicherweise kein Fan. Also generell vielleicht kann man das eher machen, aber wir haben jetzt eine Strategie besprochen, wo Panik herrscht und die Prämien sind am Kochen und auch die Call-Prämien sind einfach teuer und häufig sind auch bei den Trades, die wir gemacht haben, gar nicht so viel Positives danach passiert, sondern seitwärts gelaufen oder rumgedümpelt und da haut dann der Long Call, ne, bringt nichts, weil der Kurs nicht ansteigt und die Vola wird halt auch niedriger und es ist schlecht für den Long Call. Also gerade bei dieser Strategie würde ich vor allem Put-Optionen verkaufen und jetzt halt nicht die teuren Long-Optionen machen, weil ich habe ja schon als Bedingung ein Mehrjahres-Vola hoch und es ist halt das Dümmste, da dann Optionen zu kaufen. Nächste Frage. In welcher Währung tradest du diese Strategie? Schöne Antwort, kommt drauf an. Ne? Das haben wir schon erklärt. Wenn ich einen US-ETF handle, den TOR, dann natürlich einen US-Dollar. natürlich kann es, müsst ihr das auf dem Schirm haben, ne? Die Aktien darunter sind natürlich in Lira, in türkische Lira handeln die, und das kann natürlich auch noch einen Effekt haben, den Gewinn eher mindern, weil auch häufig die Währungen genau da, also der ETF oder der Aktienindex kackt ab, die Währung kackt ab, und wenn ich dann aber den Trade jetzt quasi in der Türkei machen würde, ist es häufig sogar Sinn, wäre es sinnvoller, wenn die ganzen Problematik nicht wären, weil ja der Wohler ist da und die Kurse steigen wieder und gerade die türkische Lira erholt sich wieder dann. Und wenn ich dann wieder zurück in US-Dollar wechsle, habe ich sogar noch einen schönen Währungsgewinn. Also man könnte auch diese Trade-Idee, was ich jetzt sage, rein von der Währung machen. Also gerade Russland hat mega funktioniert. Also dass man da kurz einen Währungstrade umsetzt, einfach US-Dollar, Rubel tauscht oder Lira, wie auch immer. Aber da würde ich es gar nicht so komplex machen und den US-ETF halt in US-Dollar handeln. Aber wenn ihr natürlich in Kospi handelt, südkoreanische Won, Nikkei, japanische Yen, das kriegt ihr natürlich dann auch alles auf dem Konto gut geschrieben. Im Normalfall, wenn ihr einen Gewinntrade macht. Ja, das muss man halt einfach klar sein. Genau, aber ansonsten nehmt halt die ETFs, habe es ja schon ein paar Mal gesagt, da habt ihr halt am wenigsten Theater mit. Ja. Das war es eigentlich schon von mir. Wir sind soweit durch. Habe eine Strategie vorgestellt, die ja einfach ein paar Mal pro Jahr eine Möglichkeit bietet. Ich bin Fan von den ETFs, gerade für Anfänger. Das habe ich jetzt schon 17 Mal gesagt. Habt keine Angst vor den politischen Krisen und es macht halt einfach Spaß, dann auch da Optionen zu kaufen. Wartet da geduldig, macht vielleicht den Trade im Zweifel nicht, aber wenn halt alles vorhanden ist, minus 20%, Wohler kocht, es ist ein Montag, dann würde ich halt den Trade schon machen. Aber ich habe auch schon ein paar ausgesetzt und der Trade ist halt oder wäre dann auch gut gegangen, weil halt dieses Freitag-Montag-Setup nicht mega panisch war, sondern es nur schlecht für die Börse. Aber es war nicht so, dass ich sage, geil, jetzt muss ich einen Trade in der Türkei machen. Also wartet da geduldig ab und scannt die Märkte, macht euch eine Trading-View-Liste und dann kann man ab und zu mal reinschauen. Ansonsten kriegt man es ja durch die Nachrichten mit. Ja, am Schluss möchte ich noch kurz jemand grüßen, und zwar den Benjamin SCH. Ich habe es ihm versprochen. Er hört den Podcast immer, ich habe es ihm versprochen. Also Grüße an Benjamin. Ja, vielleicht können wir da ein Format draus machen oder ihr antwortet einfach immer, wenn ich grüßen soll. Das wäre auch ganz witzig. Also könnt gerne reinschreiben, wenn ich euch das nächste Mal grüßen soll, dann mache ich das gerne. Aber ja, Grüße an Benjamin. Und nächste Folge findet ihr dann, wie immer, auf Spotify und YouTube. Folgen 5 Sterne, wie gesagt, würde uns freuen. Ansonsten passt auf euer Geld auf, vor allem in politischen Krisen. Bis dahin, ciao, ciao.